Hallihallo, lieber Boris. Du siehst
Tag.
das Ei gepellt aus. Wie geht's
Ja,
dir?
genau. Ich habe mein Ei auch ausgepellt, aber das sieht man nicht, weil es ja unten ist. fangen wir an mit der Aufarbeitung. Ich habe hier einen Brief heute bekommen. Moin, lieber Boris, ich höre euch noch nicht so lange, circa 5 Wochen erst, aber die Show mit Kai, Grüße an ihn gehen raus, ist einfach Balsam. Es ist ein angenehmes Gefühl, bei euch zu sein. In der einen Stunde pudere ich mich zurück. In der einen Stunde, in der ich mich zurücklehne und euch zuhören kann. Mal lache ich mit euch, mal ärgere ich mich mit euch. So. Und diese Grüße gehen raus an dich sozusagen, dass ich das nur gemacht habe.
Ja, vielen Dank.
Das war von Helena 36 und die hat mir geschrieben und die hat auch gleichzeitig noch einen Umschlag, einen vorfrankierten reingetan, weil sie meine schönen Aufkleber haben möchte und die bekommt sie auch.
Ach, das ist aber lieb. Oh. Du bekommst sehr schöne Post, das freut mich. An dieser Stelle möchte ich nochmal rausschicken an all die Zuschauer und Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und all ihr Lieben da draußen. Ich habe es echt nicht geschafft. Normalerweise reagiere ich auf Kommentare, aber ich habe so furchtbar viel Arbeit, dass ich das nicht geschafft habe. Aber ich lese die Kommentare und zwar jeden einzelnen. Dafür danke ich. Außerdem sind auch ein paar Spenden reingekommen, wo ich mich eigentlich auch persönlich bedanken wollte. Das muss ich aber auch dann auch wieder raussuchen, von wem das kam. Ich gelobe Besserung und bedanke mich ganz herzlich für Leute, die mir mal den einen oder anderen Euro dann schicken über den PayPal-Account. Und das geht natürlich nicht nur für mich, weil der PayPal-Account von Boris ist ja auch unten drunter und wir freuen uns darüber. Aber das ist nicht der Grund, warum wir das machen. Wir machen das, weil wir einfach Spaß dran haben und uns einfach einmal die Woche updaten können. Und ja, aber es freut bei uns natürlich beide, wenn ein bisschen Geld reinkommt, kann man sich mal neue Technik kaufen zum Beispiel. Und ja, ich hatte gestern in Frankfurt, ich glaube, 53 Zuschauer. Das macht es jetzt auch nicht unbedingt gerade so lohnenswert. Und da tut man ein bisschen Geld nebenbei natürlich gut. Dankeschön dafür. Und trotzdem waren diese 53 Leute gestern total toll, weil auch wieder Podcast-Hörer dabei waren und weil Leute mich einfach tatsächlich echt mit ganz tollen Komplimenten überschütten. Es ist wirklich so, sind viele Leute dabei gewesen, die mich seit Jahren beobachten, die dann sagen, ich habe sie auch mit der Pümmelnummer gesehen, wo ich mich nackt ausgezogen habe. Und aber eben auch neue. Unsere T-Shirts verkaufen wir sehr gut, also was auch so ein Zeichen für mich ist, dass die Leute sich gerne dann auch mit K-Ray schmücken. Also dass sie einfach sagen, so, das ist ein freier Kasper. Und da kommen wir zu einem Brief, den ich gekriegt habe. Ich will das nicht, wer weiß wie, ausführen, aber ich habe auch einen Brief gekriegt. Und zwar von einer Frau, die bei Instagram vorher über mich, die hat öffentlich gepostet bei mir, ich würde böse Witze machen und mir gehören die Bühnen verboten. So, und ich will da ja nicht diskutieren. Wenn die mir jetzt eine persönliche Nachricht geschrieben hätte, wäre das ja noch was anderes. Aber in aller Öffentlichkeit das zu machen, das finde ich natürlich blöd. Und also habe ich die dann sofort rausgeschmissen, weil ich diskutiere nicht über Witze. Und dann haben die aber tatsächlich an höhere Stelle geschrieben. Und so ist jetzt wieder mal ein Brief, warum bieten sie dem eine Bühne? Und das geht doch überhaupt nicht und das kann man doch nicht machen und so. Und ich sage noch nicht viel dazu, weil es wird ein persönliches Treffen geben. Weil das Tolle ist, der Veranstalter hat eine saftige Mail zurückgeschrieben, hat aber trotzdem dann gesagt, wir können uns ja mal treffen. Ich wollte das erst nicht. Aber als ich dann gehört habe, dass das ein 18-jähriger Mensch ist, dachte ich mir, das lohnt sich ja, vielleicht kann man den ja doch noch auf den richtigen Pfad der Tugend bringen und ihn davon überzeugen, dass es nicht mehr als Gratismut ist, ein Comedian, der um sein Bühnenüberleben kämpft, mal eben die Bühne zu entziehen und ihm sein Geld wegzunehmen. Und dann dachte ich mir, ich treffe mich mit denen dann mal vor der Show und ich bin total gespannt, was dabei rumkommt. Ja.
Du triffst noch mal ganz kurz, damit ich es richtig verstehe, weil ich bin ein bisschen fassungslos gerade. Du triffst dich mit dem 18-jährigen Lästermaul und mit dem Theaterbetreiber?
Genau, der Theatervertreiber ist ganz auf meiner Seite. Und ich hatte ursprünglich gesagt, ich hatte ihn angerufen und habe gesagt, du, wir können das auch lassen. Ich würde ja gerne mal ein Zeichen setzen gegen diese Tugendbolde. Und würde einfach mal sagen, so, das habt ihr jetzt davon. Es gibt so viele solcher Arschlöcher, ich spiele da gar nicht mehr, fahre ich gar nicht mehr hin. Entschuldigung, fahre ich freiwillig gar nicht mehr hin, dann spiele ich eben nicht bei euch. Und aber der Veranstalter hat mich dann überzeugt und hat dann gesagt, naja, so ändert man ja auch nichts. Und ich dachte, ja, wenn das jetzt ein 40-Jähriger wäre, dann würde ich das ja verstehen. Ach, weißt du, was übrigens auch ein Argument war von denen? Die haben ja meine Show, das sind zwei Leute, glaube ich, die haben meine Show nicht gesehen. Die standen nur zufällig irgendwie in der Nähe des Einlasses, als meine Show lief, und haben so ein bisschen was mitbekommen. Und dann waren sie einen Tag vorher auf einer Demonstration gegen die AfD, und da waren AfD-Leute, und einer davon saß bei mir im Publikum.
Ja, das sind wahrscheinlich Freunde von Happe Kerkeling. Am besten zeigst du noch mal deine Penisnummer, um die zu beruhigen. Aber
ich werde das berichten.
Ich würde gerne bitte meine Meinung ändern wollen. Ich war eben gerade so weit, dass ich drauf gesagt habe, weißt du was, fick die doch, ich habe da keinen Bock drauf, ich würde das auch nicht machen. Aber der Theaterbetreiber hat recht. Er hat deswegen recht, weil erstens finde ich es gut, dass er dann doch die Dummheit, gerade weil sie 18 sind, die Dummheit ernst nimmt und probiert, was dagegen zu tun. Es geht ja auch schließlich um kulturelle Freiheit. Ich glaube, diese beiden Herrschaften, wenn das dann zwei sind, die da demonstriert haben, beziehungsweise die vorher demonstriert haben und dann hinterher, nee, die haben nicht demonstriert. Oder haben sie gegen rechts demonstriert? Doch, die
haben einen Tag vorher gegen rechts
demonstriert. So, pass auf. Ich glaube, dass das zwei Nationalsozialisten sind, weil so wie sie sich verhalten, dass sie Kultur abschaffen wollen, alles das, das machen die nur Nationalsozialisten. Das ist typisches.
Das habe ich denen am Telefon auch schon erzählt vorhin.
Also genau so ist es. Das sind die Werkzeuge der Nationalsozialisten. Und herzlichen Glückwunsch, Freunde, dass ihr deren Tools einsetzt, um etwas zu tun gegen jemand, der euch nicht gefällt. Weil wenn man nicht mal weiß, was derjenige macht, wenn man die Geschichte nicht kennt, wenn man die Show nicht kennt, wenn man den Inhalt nicht kennt, und sich dann hinzustellen wegen Brocken, die man aufgefangen hat, das ist genau die Rezepte, die damals zu 1933 geführt haben. Herzlichen Glückwunsch, Freunde.
Und sie haben noch mehr gemacht. Sie haben tatsächlich auch geforscht und haben das auch mitgeschickt in der Mail. Sie haben dann die Orte aufgezählt, an denen ich nicht spielen darf, und haben das auch alles bewertet. Sie haben dann zum Beispiel geschrieben, dass ich aus diesem Theater, dessen Namen uns nicht einfällt, ist ja auch Schmidt egal, dass ich da ja auch rausgeflogen bin und ich hätte Falschbehauptungen gemacht, weil sie das Statement vom Schmidt-Theater zum Schluss geglaubt haben.
Das sind hochgefährliche, das sind Brandstifter, das sind Bücherverbrenner, das sind hochgefährliche Radikale. Und jetzt sage ich dir eins, ich habe ja keine Ahnung davon, ich verspreche dir, da kommen am Ende zwei mittelgebildete Bessermenschen daher, die irgendwie in so Tüchern gekleidet sind und sich irgendwie alternativ, fröhlich und Refugees Welcome-mäßig geben, die aber, und das Gratismut war das richtige Wort dafür, was du schon gesagt hast, die nichts weiter, die machen nur das aus einem Grund, um sich selber in dem Licht der Bessermenschen zu sonnen. Und da lobe ich mir Herrn Banski, der gestern ein wunderbares ein Bild veröffentlicht hat, oder das ein Bild gespritzt hat, was er veröffentlicht hat. Auf diesem Bild steht nämlich drauf: Wenn ihr anderen Leuten helft, lasst euch nicht dabei fotografieren. Packt eure Kamera weg, wenn ihr anderen Leuten helft. Und das sind genau die Menschen, die sich hinstellen und sagen: Wir waren bei der Demo gegen die AfD. Wer das macht, der ist grunddumm, sorry to say. Wer ein Foto von sich macht, dass er bei einer Demo gegen rechts war, ist grunddumm. Wenn jemand zu einer Demo geht, wo er sagt, er ist gegen die Äußerung von Herrn Höcke, dann ist er nicht grunddumm, sondern hat er eine Meinung gegen Herrn Höcke, die ich sogar in Teilen gut unterstützen kann, absolut. Aber gegen rechts zu demonstrieren oder gegen die AfD zu demonstrieren, sind Werkzeuge aus der tief dunklen, dunkelbraunen deutschen Zeit. Und nur weil sie im roten Mantel daherkommen, sind sie nichts anderes als weiter tiefbraune, radikale Überzeugung.
Ja, also ich sehe das auch so. Ich freue mich auf das Treffen mit denen und ich werde berichten, wie es weitergegangen ist. Mal sehen. Und aber wo wir das gerade hatten, habe ich mir vorbereitet, die ich quasi habe liegen, die mir letzte Woche über den Weg gelaufen ist. Und zwar, dass die Grünen ja gesagt haben, auf ihrem Parteitag, glaube ich, da haben die gesagt, jetzt ist einfach mal Schluss damit, dass wir uns beschimpfen lassen. Dieses verächtliche Geschimpfe, dieses Draufhauen, dieses Hetzen, das ist Gift für die Gesellschaft. Ja, das hat die Grünen-Chefin Gisela Sengel, die hat das gesagt. Ja. Und demgegenüber hat die AfD aber mal gesagt, die AfD ist wie Hausschwamm im Gebäude. Man muss ihn konsequent trockenlegen und hart bekämpfen. Denn ansonsten macht er alles kaputt. Wo ich mich frage, ist wieder das klassische Beispiel für gute Hetze und böse Hetze. Ich finde die doofen Grünen, da ist er wieder.
Ach, es ist Sie sind, Wahnsinn. Tatsächlich muss man sagen, dass auch einige Grüne doof sind. Auch wenn das, dieser Kleber ja damit gar nichts zu tun hat. Tatsächlich ist es so, dass ich tatsächlich, also ich, man sieht das ja immer mehr jetzt. Erstens, es ist rausgekommen, sie sind aufgeflogen, Bildungslosigkeit und lautes Rumgekrähe entspricht nicht der Wahrheit. Zweitens, dass die Realität deren Träume zerstört, ist auch leider rausgekommen. Und es gibt halt mehr Menschen, die der Realität glauben, als deren Träumen. Fertig. Sie haben in 2 Jahren dieses Land politisch, gesellschaftlich, vom Gefühl her komplett ruiniert und wirtschaftlich noch dazu. Den größten Schaden, den der Bundesrepublik Deutschland jemals entstanden ist von politischer Seite, haben genau 2 Menschen angerichtet, Frau Baerbock und Herr Habeck. Und die ganzen anderen kommen dicht dahinter. Aber die beiden haben das Land wirtschaftlich und was das Ansehen im Ausland angeht, komplett ruiniert. Ist auch müßig, das immer wieder zu wiederholen, aber tatsächlich fürchte ich, man muss es so machen, weil solange es noch 18-Jährige gibt, die tatsächlich glauben, sie können Hetze betreiben, sie können systematisch recherchieren, einseitig recherchieren, ohne sich überhaupt jemals eine Chance zu haben, die Wahrheit zu erfahren und dann auch noch das zu nutzen und dann gegen Künstler zu hetzen, dann sieht man, wie dringend das nötig ist, dass man es immer wieder sagen muss, dass dieser Weg, der da gerade gefahren wird, ein falscher ist. Und wie immer, am Ende von sozialistischen Regimen wären die Regeln immer skurriler und die Follower immer absurder.
Ja, das stimmt auch, das ist wahr. Also jetzt ist ja heute rausgekommen, dass der Haushalt wieder, die werden den wieder nicht abliefern können, haben die ja auch noch nicht, ne? Das wird wieder nicht funktionieren, weil da schon wieder 12,7 Milliarden fehlen. Und ich habe gerade reingeguckt bei Twitter, Habeck hat ja heute wohl eine Rede veröffentlicht. Und was sagst du denn zu diesem Argument, dass immer, das ist ja, setzt sich ja jetzt so fest, Putin ist schuld und Corona ist schuld?
Nein, das sind Umstände, die andere Länder deutlich besser im Griff haben, erstens. Zweitens, die Manie, die sie haben, eine Friedenspartei, eine Partei, die aus dem Friedensidee kommt sozusagen, ja, die aus der Umweltschutzidee kommt, ist jetzt die Partei, einfach nur Basics, Zahlen, Fakten, Daten, ist die Partei, die als die erste und meiste Partei den Krieg aktiv fördert in Deutschland. Es hat noch nie eine Partei gegeben, die so den Krieg aktiv, den aktiven Krieg, den passierenden Krieg sozusagen aktiv gefördert hat wie die Grünen. Gab es noch nie, gab keine. Da ist der Herr Scholz genauso schuld, weil der nämlich der Chef von dem Laden ist, aber der hat es ja nicht im Griff und den kannst du eh komplett abschreiben. So, das Zweite ist, die Grünen haben nachweislich, man muss es einfach so sagen, das ist ja Bottomline, es ist da. Sie haben das ganze Land, also Herr Habeck hat das ganze Land ruiniert. Jetzt kommt er an und will einen Deutschlandfonds auflegen. Wenn man sich das anhört, was er dazu gesagt hat, das ist ein so hilfloses, basisfreie, wissensfreie, bildungsferne Gefasel. Da ist nicht ein einziger Satz in dieser ganzen Rede, nicht ein einziger Satz, der irgendwo Substanz hat. Und das Schlimmste ist, er hat es auch noch in der Ich-Form formuliert. Er sieht sich selber als derjenige, der das alles macht. Er sieht sich als Sonnenkönig. Der Typ hat den Cäsarenwahn. Wir müssen vor dem aufpassen. Der wird eines Tages uns alle in Lager stecken, wenn es ihm nicht gefällt. Der ist wirklich in einem kompletten Irrsinn unterwegs. Der hat nicht wir, nicht meine Behörde, nicht meine Experten. Nein, ich. Der spricht in der Ich-Form. Der ist irre, der ist wahnsinnig. Und er begreift nicht und er kann wahrscheinlich, weil er dann auch vielleicht ein bisschen krank ist oder so, ich weiß es nicht, was da passiert ist, aber er glaubt wirklich daran, dass wenn man hingeht und sagt zu einer Firma, du kriegst jetzt, wenn du neu investierst, 10% vom Staat erstattet, dass die Firma jubelt in einer Zeit, wo alles den Bach runtergeht. Noch schlimmer ist es, das, was er kommuniziert hat, so richtig stimmt das ja nicht, denn es gibt ja nur 10% auf Dinge, die der Umwelt zuträglich sind, dem Umweltschutz zuträglich sind oder des Energiesparen zuträglich ist. Das heißt, es gibt die 10% dann, wenn du eine verfickte Wärmepumpe anbauen lässt, die kein Mensch mehr haben will. Ich habe mit der Autoindustrie letzte Woche gesprochen, ja. Die Autoindustrie hat sich von der Elektromobilität verabschiedet. Es ist nicht mehr relevant. Man hat eingesehen, dass es kein Geschäft ist. Die ganzen, habe ich ja letztes Mal mehr drüber gesprochen. Die ganzen alten Elektroautos, die zurückkommen, sind alle kaputt und unverkäuflich. In ganzen Schwellenländern braucht man Verbrenner. Die Verbrenner, Toyota zum Beispiel, hat sich komplett verabschiedet von der Elektrotechnologie und entwickelt die neuesten, modernsten Verbrenner. Das gleiche tut VW, Audi auch gerade, nur sie reden nicht drüber. Das Ding ist durch. Habeck, die Grünen, Baerbock, diese ganze toxische Männlichkeit, die überall bekämpft werden soll, dieser ganze Dreck, ja, und die eigenen Frauen, das ist alles daneben, weg, aus, vorbei, Schluss. Kann man direkt so nehmen.
Dann lass uns mal über Autos reden. Das ist vielleicht ein interessantes Thema. Mein erstes Auto, was ich hatte, war ein Ford Fiesta. Und zwar der Ford Fiesta, der vorne diese abgeknickte Haube hatte. Da war nur so ein Schlitz, der hatte keinen Kühlergrill mehr. Das war ganz schick, das erste Auto. Da war ich vielleicht, ich hatte vorher noch einen. Ich hatte vorher den Mercedes 230-6 Automatik von meinem Vater abgekauft. Mein Vater, der Halunke, Gott hab ihn selig, hat mir den damals verkauft. Und der hat so viel Sprit gefressen,
Diesel oder Benzin?
Benzin.
Und Heckflosse oder keine Heckflosse?
Keine Heckflosse. Nein, ich wollte den verkaufen an einen Mercedes-Händler und hat der gesagt, ich sag's Ihnen jetzt mal, wie es ist. Da kann man die Tankanzeige als Ventilator benutzen. Davon habe ich schon 3 hier auf dem Hof stehen. Also ich habe den dann irgendwie verschrottet. Und dann habe ich von meinem damaligen Schwiegervater, von meiner ersten Freundin, mit der ich 6 Jahre zusammen war, der hat gesagt, ich bürge jetzt mal für dich, dann kriegst du ein neues Auto. Und dann habe ich einen niegelnagelneuen Ford Fiesta gekriegt und der hat dafür gebürgt für diesen Kredit und den habe ich dann bezahlt. Das zweite Auto war ein Ford Escort, war auch ein tolles Auto. Dann hatte ich einen Renault Megane. Ich bin dann 20 Jahre kein Auto gehabt. Dann hatte ich einen Renault Megane. Und nach dem Renault Megane, war ein schönes Auto, hatte ich einen BMW. Und zwar einen niegelnagelneuen BMW geleast. 3 Jahre habe ich den gefahren und habe den dann wieder verkauft. Und dann sind wir ja umgestiegen auf kleinere Autos. Und dann haben wir den Fiat 500 in diese SUV-Version gekauft. Das war ein schönes Auto mit allen Extras. Ich bin damals zu dem Fiat-Händler gegangen und habe gesagt, der Fiat, so wie der da steht, kann ich den haben? Und dann sagt, ja, natürlich, was für Extras möchten Sie denn? Und dann habe ich gesagt, ich hatte vorher einen BMW, ich möchte alle Extras. Und ich habe dann diesen Wagen gekriegt mit beheizbarem Lenkrad und Spur, der hatte alles. Und was mich dann geärgert hat, als ich den Leasingvertrag verlängert habe für den nächsten Wagen dann, da habe ich den gleichen Preis sogar noch ein bisschen mehr bezahlt, aber die Extras waren weggemogelt. Also da manche Sachen gab es einfach damit mal nicht mehr. Die gab es in dem Auto nicht mehr. Also das wurde auch nicht angesprochen, der Preis war der gleiche. Und da war ich so sauer, dann habe ich halt meinen Lada gekauft. Und mein Lada Niva ist ja neu, habe da mein Eigenfett, also da nicht Eigenfett, Eigenfett macht man in der Kosmetik, sondern Fett, damit er nicht wegrostet, habe ich da Fett reinhauen lassen. Der ölt auch immer noch aus allen Öffnungen. Aber der Wagen hat eine Umweltschutzplakette, weil er nämlich nachhaltig ist, weil er ewig lange hält. Er nimmt an Benzin die übliche Menge, ist also auch nicht teuer. Er ist in der Versicherung total günstig. Du kriegst jede Parklücke damit, weil er klein ist. Du kriegst freundliche Blicke, weil die Leute immer sagen, ach, Sie fahren ja ein süßes Auto. Alle Russen am Straßenrand winken mir zu und sind total stolz, dass sie ihr Auto wiedersehen. Wir haben den jetzt im 3. Jahr. Es geht gerne mal was kaputt. Also hier eine Glühbirne austauschen, da eine Glühbirne austauschen, ist aber schnell gemacht. Und ansonsten ist das ein ganz fantastisches Auto und du brauchst nicht aufpassen an Bordsteinkanten oder so. Der kommt überall drauf mit seiner Federung, der hat einen Allradantrieb. Also und wenn du mit dem Auto fährst, hast du das Gefühl, du fährst mit dem Auto. Also es ist ein bisschen, glaube ich, wie so ein Kind im Kinderkarussell, wenn es alles ein bisschen poltert und scheppert. Das tut's bei dem Lada auch. Ich liebe mein Auto und bin bei einem kleinen Auto angekommen. Und das vielleicht als Schlusssatz, weil ich mich manchmal wundere, was manche Leute sich noch für Autos kaufen. Also, dass die sich solche Riesendinger kaufen. Und das meine ich nicht aus umwelttechnischen Gründen, sondern man kann die ja nirgends mehr hinstellen. So, hast du dir jetzt auch so ein großes Auto gekauft? Ich sehe das ja, wie du guckst. Hast du dir so ein Riesending gekauft?
Okay, zurück. Erstmal Respekt für den Lada. Was ich besonders gut finde, ist, wenn der wahnsinnige Zelensky seinen Siegesplan durchsetzt und der NATO beitritt und wir damit alle im Krieg sind, dann bist du ja derjenige, der sozusagen mit seinem Wagen direkt an die Front, bis an die Front kommt und dann Fronttheater spielen kann. Das wiederum finde ich herrlich und da freue ich mich schon drauf, weil da treffen wir dann wahrscheinlich unsere ganzen Kinder. Die Mädchen werden da in Krankenstationen arbeiten, in schönen Rotkreuzkleidung. Wenn Herr Zelensky das hinbekommt, dann Prost, herzlichen Glückwunsch und Prost Mahlzeit. So, das haben wir dann, das ist aber gut, dass du einen Lader hast, da würde ich auch mitkommen im Zweifel mit dir zusammen ja. Front-Entertainment machen.
Ja, genau, das machen wir zusammen.
Zum Klang der Maschinengewehre.
Der Podcast von der Front.
Was ist das? Ja, machen wir zum Klang der Maschinengewehre und der sterbenden jungen Männer werden wir ein lustiges Theater machen. Vielleicht hole auch ich dann meinen Penis raus. Mal gucken. Wir werden irgendwas finden, was wir da machen. Da freue ich mich drauf. Und wir haben das richtige Auto, mit dem wir da hinkommen. Das ist gut. Wenn ich meine Autogeschichte erzähle, eieiei. Also, mein erstes Auto war ein 190er Diesel-Mercedes, cremefarben mit roten Ledersitzen, Heckflosse.
Oh.
Wunderschönes Auto. Ist dann leider bei der Sturmflut 1900 und ich weiß es nicht mehr genau, ist der leider im Hafen. Der stand unten am Fischmarkt und ist dann leider verschwunden und war weg. Der liegt in der Elbe irgendwo, keine Ahnung. War weg und ich war auch zu der Zeit leider gerade nicht da, deswegen konnte ich den Wagen auch nicht retten. Ich hatte ihn da unten leichtfertig geparkt und er war weg. So. Danach hatte ich einen VW Porsche, der Porsche 914, wunderbares Auto mit Mittelmotor. Und das war ein sehr schönes Auto, das hat viel Spaß gemacht. Und danach hatte ich und habe ein großes Geschäft mit Freunden betrieben, nämlich Alfa Romeos aus Italien. Ja, also selber importiert, dann hier klar gemacht und verkauft. Und das Tolle war das, wir haben die immer gekauft mit einem Jahr Steuer und Versicherung schon im Voraus bezahlt. Und wir hatten dann italienische Kennzeichen, diese kleinen. Und damit konntest du überall parken, du konntest überall bei Ampelblitzern, alles scheißegal, weil im Rahmen des, wie heißt das, intereuropäischen Kostenaustauschs wurden diese Strafzettel dann von Italien bezahlt.
Schön.
Und es galt immer ein Jahr. Das heißt, wir waren die Einzigen, die Autos verkauft haben, mit ein Jahr Steuer und Versicherung bereits bezahlt und italienischen Kennzeichen. So. Da hatte ich dann ein Alfa Romeo Giulia, noch ein Alfa Romeo Giulia, noch ein Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo GTV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann ein paar Spider hatte ich auch noch und so. Also haben sehr viele Autos gewechselt, immer Alfa Romeo. Das sind Autos, mit denen man sprechen muss. Das sind Mädchen, mit denen muss man reden, die muss man streicheln, da muss man beten, dass sie bitte anspringen, zum Beispiel im Herbst oder im Winter. Und du musst sie loben, wenn sie anspringen. Das ist ganz viel Mensch und ganz wenig Auto gewesen. Dann hatte ich ein BMW Kombi, dann hatte ich einen Van mal, weil ich im absoluten Wahn aus Amerika kommen geglaubt hatte, ich müsste einen Van fahren, der hatte 40 Liter verbraucht auf 100 Kilometer. Dafür konnte man drin schlafen, aber ich habe ja nicht zu Hause gehabt, das heißt, ich musste da nicht drin schlafen. Völliger Blödsinn, habe ich aber irgendwie, habe ich das gekauft. Zwischendurch hatte ich haufenweise Motorräder natürlich, immer alle möglichen Harleys. Dann hatte ich eine Diane 6, das ist so eine Art Ente, aber ein bisschen so eine Rennente sozusagen, eine Sportente, sehr schönes Auto. Dann hatte ich ein paar Mini Cooper. Sehr schöne Autos, auch hat sehr viel Spaß gemacht. Dann war ich, ja, da hatte ich Dienstwagen, 190er Mercedes. Danach hatte ich einen Mercedes Kombi, voll motorisiert mit allem von der 20th Century Fox. Dann habe ich plötzlich mehr Geld verdient bei ProSieben und hatte erst einen Dienstwagen von ProSieben, der beste, größte, fetteste BMW-Kombi, den es überhaupt gab, mit 400 PS oder irgendwie sowas völlig Wahnsinniges, aber der kam ja von der Firma. Dann bin ich da rausgeflogen, habe eine halbe Million bekommen, Abfindung, und habe mir dafür einen Jaguar gekauft, einen richtig geilen, so Jaguar-Limousine. Dann habe ich zwei Jaguar Sport gehabt, dann hatte ich vier Aston Martins, verschiedene.
Oh.
Traumautos, wirklich Traumautos. Da hatte ich den Ferrari California. Ich habe den Tesla noch, nee, warte mal, der Tesla kam davor, genau. Erst der Tesla, Dreier, dann der Ferrari California und zwischendurch hatte Kirsten immer noch ein Discovery. So, das ist sozusagen die Vergangenheit. Habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe, ach ja, den Mini haben wir noch. Ja, genau, ich habe noch einen Smart gehabt. Da hatte ich die meisten Strafzettel überhaupt, so ein Brabus Smart. Und ich glaube, das war's. Ich weiß nicht mehr genau. Aber Discoveries haben wir noch ein paar gehabt. Ja, Range Rover Sport hatte ich auch noch, sowas in der Richtung. Ja, und jetzt haben wir noch einen Smart E, wenn man einfach nur in die Stadt fährt, zu zweit. Und dann ist ja der Discovery leider ausgelaufen. Also der war dann, der war das Leasing zu Ende. Und da mussten wir Ersatz haben. Und da wir ja diese vier Hunde haben und auch zum Tierarzt müssen und sowas alles und in Urlaub damit fahren wollen, haben wir sogar so.
Da, habt ihr was?
Also gemeldet mit.
Also ich habe jetzt verstanden, aber der Zuschauer.
Ich habe jetzt Ich habe jetzt wahrscheinlich, also tatsächlich empfinde ich es im Moment so, also ich empfinde diesen Wagen, eigentlich hat ja meine Frau die großen Autos, weil die ja viel mehr besorgen muss und sowas alles. Aber inzwischen, ich mag den Wagen gar nicht mehr hergeben irgendwie zu Kirsten, weil er so
Was ist
unglaublich
denn
toll
das jetzt
ist.
für einer?
Ach, es ist ein Mercedes-Benz. Also es ist ein, der heißt GLE. Das ist praktisch ein SUV auf Modell-E-Basis, AMG ausgestattet und getuned. Und es ist eines der geilsten Autos, die ich jemals in meinem Leben hatte. Der fährt so
Wow.
geil, der macht so geile Geräusche, der ist innen drin total toll ausgestattet und der ist, weißt du, was noch das Geilste ist? Schöner Verbrenner, scheiß auf Hybrid.
Ja, das macht der Putin auch. Also wir nennen ja unser Auto Putin. Das ist auch tatsächlich in den Sprachgebrauch eingegangen.
Ja.
Frau sagt, wenn ich zum Therapeuten fahre, nimmst du Putin oder fährst du mit der Bahn? Aber mir fiel vorhin eine schöne Geschichte ein, als du von dem Porsche gesprochen hast. Ich habe ja früher im Pulverfasskabarett gearbeitet. Da habe ich ja begonnen, 1989. Und der Chef Heinz Theolers, den ich sehr, sehr gerne mochte, das war ein toller Mann, der war sehr dick halt. Und der hat auch nicht unbedingt jetzt immer einen Freund gefunden. Der wollte immer gerne einen Freund haben. Und dann musste das natürlich auch immer ganz schicker sein. Und dann hatte der nachher so ein Abkommen mit so Jungs. Das war dann sein Freund. Und da hieß es so, also du kannst 3 Tage die Woche kannst du machen, was du willst, da bist du total frei, aber die anderen 4 Tage bist du mein Freund und da unternehmen wir was gemeinsam und so. Und du brauchst nicht arbeiten und kriegst von mir ordentlich Geld und Schmuck und also diese Freunde, da hieß einer, der hieß Tiger. Das war ein Manstripper, der hieß Tiger. Und er kam aus Sachsen. Da haben wir immer gesagt, der Tiger kommt wieder.
Wieso?
Der Tiger. Der Tiger kommt wieder. Und Tiger wurde im Laufe seiner Freundschaft zu Heinz Diego, wurde er immer schöner, immer braun gebrannt, Solarium, ganz schicke Klamotten an, Schmuck, Rolex-Uhr natürlich. Und so, das hat Heinz alles dafür gesorgt. Und die waren ewig zusammen, also unter ihrer Vereinbarung, was ja dann auch in Ordnung war. Und dann sollte der Geburtstag haben. Also Tiger hatte Geburtstag.
Ja.
Und was er nicht wusste, war, dass Heinz Diolers ein Porsche 911 in, glaube, knallrot oder gelb, das war die klassische Farbe, war, glaube ich, rot, ne?
Ja, also eigentlich war die klassische Farbe schwarz. Und wenn man es richtig fett auftragen wollte, war es irgendwie schon so ein peinliches Rot. Ist die Frage ein bisschen, wann das war, weil es gab auch mal so eine Grünphase und eine Blauphase und sowas
In der
alles.
90er-Wende irgendwie so in der Zeit, also 85, 95, so irgendwo diese Zeit, nee. Nein, nein, 95 bis 2000, also so diese Zeit ungefähr, egal. Ich nehme mal an, der war rot. So hat er diesen roten Porsche gekauft für den Tiger zum Geburtstag. Aber 2 Tage, das wusste Tiger nicht, dass der Wagen schon in der Garage steht, 2 Tage vor seinem Geburtstag hat der Tiger dann mit dem Heinz Degulär Schluss gemacht.
Nein.
Und der Heinz Degulärst ist auf den ersten Kellner zugegangen, den er gesehen hat.
Nein.
Und der hieß Dieter, der Kellner. Und hat gesagt, Dieter, wolltest du einen Porsche haben? Nigelnagelneu, steht bei mir in der Garage, 100 Mark.
Nein.
Ja.
Nein.
Das haben wir gelacht. Wir haben so gelacht. Hat dieser Kellner diesen Porsche gekriegt? Der ist gleich am selben Tag mit dem Porsche nach Hause gefahren. Der war angemeldet, alles auf Heinz Diego. Und der Tiger saß mit der langen Fresse in der Ecke. Aber das hättest du sehen müssen. Wie der Tiger, also du hast gemerkt, Tiger spricht jetzt gerade mit Heinz ein ernstes Gespräch. Und dann haben wir schon gedacht, im Pulverfass wurde immer so viel getratscht bei den Fummeltern. Pass mal auf, der macht jetzt Schluss. Pass auf, der macht jetzt Schluss. So. Und dann kam erst der Tiger da raus. Und dann kam Heinz, wir wussten ja alle, dass er den Wagen gekauft hat. Und dann ging der auf Dieter zu und sagt, wolltest du einen Porsche kaufen? 100 Euro, 100 Mark. Ah, oh, sehr
Und der
schön.
hat echt den Porsche bekommen für 100
Er hat ihn
Mark?
bekommen, ja. Er hat ihn
Wie geil
bekommen.
ist das denn?
Und hat ihn jahrelang gefahren.
Geil.
Ja, das war Heinz Diolers. Also Heinz Diolers vom Pulverfass, der war schon sehr, sehr, sehr schräg. Ich werde nie vergessen, ich habe irgendwann mal abgesagt bei dem, weil in Nürnberg ein Kabarett war und die hatten nur 6 Künstler. Und wenn da einer krank war, dann haben die halt jemanden anders angerufen.
Ja.
Dann haben die gesagt, also nächsten Monat hat uns der und der abgesagt, kannst du einspringen, Kay? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich machen, mache ich. Ich spreche nachher mit Heinz und dann bin ich zu Heinz gegangen und gesagt, du, im nächsten Monat wäre ich ja noch hier, aber die in Nürnberg haben angerufen. Ja, kannst du gerne machen, aber also ich brauche dich ja auch, sag ich, Heinz, komm, du hast 15 Künstler, die haben nur 6. Und die brauchen jetzt einfach einen. Also du kannst dann auf mich auch verzichten. Ja, dann fahren wir dahin. Und Heinz Diego war aber so, das war, konnte auch eine böse Tunte sein. Ich habe dann irgendwann mal ein Jahr später, habe ich mit Nürnberg telefoniert. Und dann kam Heinz und sagt, telefonierst du gerade mit dem Paradieskabarett in Nürnberg? Sag ich, ja. Sag denen mal Bescheid, ich brauche dich nächsten Monat. Bei mir ist jemand krank geworden, weil du wolltest ja nächsten Monat nach Nürnberg fahren. Und da musste ich konnte ja nichts machen. Ich musste dann sagen, ja, hast du gehört, ich muss absagen bei dir, weil ich muss jetzt zu Heinz, der braucht mich jetzt.
Ja.
So, diesem Abend sind wir nachts in der Schwulenkneipe versackt, also Heinz Diego und ich. Und Heinz hat dann gesagt, ich finde das nicht gut, diese Absagerei immer. Ich finde deine Arbeit wirklich sehr gut. Und wenn du jetzt wiederkommst, also wenn du bei mir bleibst jetzt und nicht mehr absagst, dann verspreche ich dir jeden Abend 300 Mark Gage. Und ich bekam damals 130 Mark. Ich war absoluter Newcomer. Dann verspreche ich dir jeden Abend 300 Mark Gage. So, dann bin ich am nächsten Tag in den Laden gekommen und der beste Freund von Heinz arbeitete da auch. Gigi hieß der. Und dann bin ich zu Gigi und sage, wo ist Heinz? Der ist in Urlaub. Sag ich, ach, der hat mir gestern gesagt, der gibt mir 300 Mark Gage. Also, das kann ich mir ja bald gar nicht vorstellen. Das geht doch gar nicht. Gehen doch die Kollegen auf die Zinne dann, ne? Und dann sagt er, wenn der das versprochen hat, dann macht er das auch. Der hält sich da dran. So, und dann habe ich natürlich entgegengefiebert, dass Heinz aus seinem Urlaub wieder zurückkam. Und dann kam der wieder und ging in die Garderobe und sagte, hallo, meine hübschen Mädchen, alles in Ordnung bei euch? So wie so ein Kabarett-Chef. Ja. Und dann sagt er, ich hatte so einen schönen Urlaub, was ich euch noch sagen wollte, alles, was ich vor dem Urlaub gesagt habe, gilt nicht. Wiedersehen. So. Und ich bin dann hinterher gerannt und habe gesagt, Heinz, das geht so nicht. Ja. Und ja, wir haben dann eine Vereinbarung gehabt, dass ich jeden Monat 10 Mark mehr bekam und so war das dann nach 2 Jahren voll. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, aber egal.
Nein, nee, hast du noch nicht erzählt.
Das war so toll, ich bin dann, kannst du dir ja vorstellen, wenn ich 6 Monate da gespielt habe mit 130 Mark, dann hatte ich nach 6 Monaten, hatte ich, wie viel, 190 Mark. So, also war das dann, also ganz, das war nach 2 Jahren hatte ich meine Supergage und ja, da bin ich nach wie vor sehr stolz drauf. Ich glaube, ich war der bestbezahlte Künstler im Pulverfass-Kabarett.
So, ja. Aber fair allemal.
Ja, der war total fair. Der war wirklich total fair.
Und das gibt es leider, muss man jetzt mal sagen, auch bei dem Theater ohne Namen, da ist es ja anders. Da ist es ja so, dass man auf dem, das war ja schon früher so tatsächlich, dass man versteckt unter dem Mantel der Solidarität, der politischen Correctness, der Solidarität, der künstlerischen Freiheit, aber doch, also das war der Mantel, aber darunter war ja beinharter, beißender Kapitalismus. Und zwar der übelsten Art und Weise.
Natürlich. Aber das spricht ja auch für die Künstlerbranche. Ich habe da vorhin mal was so im Vorbeilegen. Vielleicht für den Zuschauer, nur damit er mal weiß, wie mich manche Sachen so triggern, was man so liest. Also hier war zum Beispiel 2 Sachen, habe ich erlebt jetzt. Hier in Koblenz war wohl eine Versammlung oder kommt eine Versammlung von der Werteunion. Die treffen sich wohl hier. Die machen irgendwo hier, machen die so eine Art Parteitag oder so mit Hans-Georg Maaßen. Und da hat eine Initiative aufgerufen, so einen roten Teppich, wo die dann drüber laufen müssen, wenn die da reingehen, die in die Hall of Shame. Und wir müssen denen entgegenhalten. Also die sind ja auch jetzt alle komplett zu Nazis erklärt worden. Und so richtig, wir werden den Parteitag versauern. Also wenn du wissen, Hass und Hetze, das, was die immer sagen. Also so richtig gemein gegen alle die Leute, die sich da treffen wollen und sich Gedanken machen um Deutschland. Und ja, nun will ich da niemanden von verteidigen, aber ich halte Heinz-Georg Maaßen einfach nicht für einen Nazi, sondern für einen erzkonservativen Politiker. Da kann man drüber streiten. Aber die dann
ich glaube so, nicht übrigens, dass der erzkonservativ ist. Ich glaube, der ist konservativ.
Ja.
Das sieht vom ganz linken Rand kurz vor Absturz in den Lemming-Untergrund, sieht das vielleicht ultra-rechts aus, aber der ist ein ganz normaler konservativer Politiker. Und ich wüsste auch nicht, dass er in der Vergangenheit irgendetwas gesagt oder getan hätte, was irgendwo ihn in Richtung rechtsradikal packt. Und die Tatsache, dass der nicht mehr im Amt ist, ist ein Verbrechen. Das ist ein absolutes Verbrechen. Das ist Mobbing und ein Verbrechen.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch tatsächlich auch nachgewiesen, dass es keine Hetzjagden in Chemnitz gegeben hat. Normalerweise müsste man den wieder einstellen, aber gut. So, und das Interessante ist, dass eben alle Kulturbetriebe aus Koblenz hier, die haben das alles geliked, die haben das alle geliked. Wo ich dann so denke, aber das kann man doch nicht machen. Ich kann doch nicht völlig undifferenziert solche Sachen liken.
Für die gute Sache geht das heute alles. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja das, was uns aufgeklärten, etwas älteren Menschen so Sorgen macht. Die totale, das total moralisch, geistig, wissenschaftlich, faktisch, das total außer Kontrolle geraten ist, dieses ganze Thema Gerechtigkeit. Alles das, was die Menschen, die jetzt in Anführungsstrichen sich selber an der Macht fühlen, weil sie sind gar nicht an der Macht, weil sie sind einfach nur eine radikale, laute, plärrende Minderheit, die sich zufällig überall reingezeckt hat und deswegen so ein bisschen Support bei den Medien hat, aber ansonsten ist das ja alles nichts und heiße Luft und hat gar keine Basis außer Geplärre und Selbstinszenierung. Aber auf jeden Fall ist es so, dass was die machen oder wie die das machen, ist genau das Gegenteil von dem, was sie immer gesagt haben, was sie wollen, was sie machen würden. Und es ist genau das, was sie anderen, die es gar nicht gemacht haben, die nehmen wir jetzt mal Regierung Kohl zum Beispiel, ja vorgeworfen haben. Nämlich, sie werden unterdrückt, sie werden ausgegrenzt, sie werden gemobbt. Das hat, bei Helmut Kohl hat das nicht stattgefunden. Natürlich hat man Herrn Fischer kritisch angeguckt, als er mit Turnschuhen ins Parlament eingezogen ist. Ja, hat man gemacht, aber er hat seine Arbeit machen dürfen und hat mit der Zeit sich da seine Reputation geschaffen.
Das ist ein interessanter Fakt. Ne? Also die haben die Grünen ja auch verlacht, ausgelacht und so, aber sie durften mitregieren und die wurden auch, also ich denke mir schon, dass es bestimmt konservative Kreise gab, die gesagt haben, wir versuchen die zu dissen. Weißt
mit
du, so.
Sicherheit.
Aber es ist nicht gelungen und nicht.
Es hat auch nicht stattgefunden, auch deswegen, weil wir eine Verfassung haben und weil wir einen Verfassungsschutz haben und alles das, was dazugehört. Also alles das ist, es gibt da Gründe, warum das nicht geklappt hat und sie konnten sich ausbreiten, wie man sieht. Und sie haben dann Folgendes gemacht. Ich glaube eher zufällig als strategisch, ehrlich gesagt, und ich weiß das sogar, haben diese Art von Menschen sich überall reingezeckt. Sie haben sich nach oben, ich will nicht sagen geschlafen, aber nach oben gezeckt. Und immer unter diesem Jahr und wir sind die Besseren und so weiter. Und jetzt, vor allen Dingen altersmäßig, sind diese alle ganz viel zufällig an entscheidenden Stellen in zufällig entscheidenden Betrieben oder Branchen. Und das führt dazu, dass der Eindruck entsteht, Journalisten an sich sind heute ein Haufen von Linksradikalen, Antifa-Kämpfern, die alles niedertrampeln, was sich irgendwie ihnen in den Weg stellt. Das ist gar nicht so. Das sind nur die Schisser in der Mittelschicht und die Schisser unten drunter, die Angst haben vor den paar krähenden Hühnern oben drüber. Das ist so. Das sind ganz laute Plärrer, die damit durchgekommen sind, ihr Leben lang mit ihrer Plärrerei und mit einer ganz üblen Art von Innenpolitik, auch im Beruflichen und sowas alles. Und vor denen haben die Menschen Angst. Und das genießen die, dass man Angst vor ihnen hat. Und sie nutzen das radikal aus. Ganz, ganz, ganz radikal. Und das sieht man zum Beispiel, wenn du guckst, es gab jetzt im ZDF zum Beispiel eine Dokumentation, ja, das ist ein typisches Beispiel für die heutige Zeit, und zwar eine Dokumentation über einen dieser 28 Flüchtlinge, die nach Afghanistan mussten mit 1.000 Euro in der Tasche. Da haben die wirklich gesagt, ja, dieser Flüchtling muss jetzt wieder zurück, weil er im Rahmen einer Auseinandersetzung fand man bei ihm ein Messer. Nein, der hat probiert, mit einem Messer Menschenleben zu beenden. Deswegen hat er 3 Jahre gefangen, straf, verurteilt von einem deutschen Gericht, völlig korrekt, mit Verteidiger, mit allem, was dazugehört. 3 Jahre. Und das war schon die unterste Grenze von dem, was er hätte kriegen müssen, weil es ein radikaler Messerstecher ist. Das ZDF macht daraus man fand bei ihm ein Messer. Das ist die Formulierung, man fand ein Messer, ist ja korrekt, weil man fand ein Messer. Aber der hat damit mit Menschen umzubringen.
Man fand ein Messer in der Hand im Nacken seines Opfers.
Genau, aber es ist, und das haben ja Journalisten formuliert, das haben ja Menschen gemacht. Dann wird diese Sendung also tatsächlich ausgestrahlt. dann gibt es einen Empörungsschrei, natürlich von den Ultrarechten, die gar keine Ultrarechten sind, sondern einfach nur Freunde der Wahrheit. Ja, das ist ganz egal, auf welcher Seite sie stehen. Das, was sie geschrieben haben, ist gerade für die Opfer, für die potenziellen Opfer, für das ganze Situation in Deutschland einfach gelogen. Punkt, aus, vorbei. Falsche Darstellung von Tatsachen. Gelogen. Punkt. Unwahrheit erzählt. Punkt. Und was dann passiert ist, ist Folgendes. Dann haben sie das angepasst. Sie mussten es dann ändern. Und in der Mediathek kann man es jetzt im angepassten Zustand sehen. Allein das ist ein solcher Skandal, der früher zur Entlassung geführt hätte, vom zumindest dem Ressortchef und denjenigen, die das gemacht haben, weil es keine Journalisten sind. Das sind ganz, ganz, ganz schlimme Propagandaorgane, die es früher nur in der DDR und in der Nazizeit in Deutschland gab. Sorry.
Uns wird ja immer vorgeworfen, also uns Konservativen oder uns, ja, wird man, also wird ja nicht nur uns, sondern denen, Leute, die protestieren gegen diese Politik, denen wird ja immer gesagt, ist mir neulich aufgefallen, dass wir Angst vor Veränderung haben. Und ich glaube, wir haben nicht Angst vor Veränderung, sondern wir haben Angst vor der Unsicherheit. Denn diese Veränderung, die hier stattfindet, die führt ja nirgends hin. Das ist ja alles, es ist alles ja im Niedergang. Und es wird betrieben von Leuten, die ideologischen Unsinn betreiben. Da kommen wir zum zweiten Beispiel, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe ja zwei Beispiele, wo ich so Hunderte am Tag habe. Also habe ich ja schon oft gesagt, dass die Zeit so krank ist, dass du an einer Sauna vorbeigehst und die Sauna spricht mit dir. Da steht nicht dran defekt, da steht dran, ich mache heute Pause. Aber genauso habe ich vorhin gelesen, es ist ein Kleinkunstpreis irgendwie verliehen worden. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich kannte die Preisträger, die den Preis bekommen haben. Aber da stand dann drunter, das waren, ich glaube, zwei Männer und zwei Frauen. Und da stand drunter, wir präsentieren die PreisträgerInnen von diesem Kulturpreis. Und dann habe ich gedacht, wenn das PreisträgerInnen sind, muss da ja ein Transi bei sein. Da ist aber gar kein Transi bei gewesen. Das waren zwei Frauen, die sich fühlen wie Frauen und auch wie Frauen leben, und zwei Männer. Zwei Cis-Frauen und zwei Cis-Männer. Das sind aber doch keine PreisträgerInnen. Das sind Preisträgerinnen und Preisträger. Eigentlich sind es ja nur Preisträger, weil das sind alles, ist alles damit gemeint. Wo ich dann so dachte, warum macht die Kulturbranche das mit? Ich verstehe das nicht. Und warum machen die zu? Haben wir auch schon oft gehabt.
Angst.
Frage. Warum Angst. Ja, was ist das? Ich meine, die Zuschauer wollen das nicht. Und trotzdem machen die ganzen Kulturbetriebe diesen Unsinn mit.
Also das Ding, die einen sind die, die wollen, die sehen sich selber als die besser Menschen, die guten Menschen, die dies besser wissen und denken, sie haben das Recht, uns zu erziehen. Das ist genau das Gleiche wie bei der DDR und damals. Das ist genau das Gleiche. Da sind welche, die denken, sie sind zur Elite und sie wissen es besser und die erziehen die anderen. Freiheit ist hier nicht gewünscht. Meinungsfreiheit ist hier nicht gewünscht. Das ist einfach tatsächlich so. Und das Dramatische an der Geschichte ist, dass weil du es gerade sagtest, wir sind konservativ. Wir sind ja nicht mal konservativ. Das Irre ist doch das, dass wir gar nicht sind.
Nein,
und wenn ich dich, pass auf, wenn ich heute zu dir komme, ich komme jetzt rein bei dir, wo du bist, ne? Dann stülpe ich dir einen schwarzen Sack über den Kopf, hau dir mit einer Baseballkeule dreimal auf den Rücken und nehme dich mit. Dann wachst du wieder auf und du bist in einer Fabrikhalle an einen Stuhl gekettet und sagst, Hilfe, Hilfe und so. Und dann komme ich zu dir und sag, Kai, guck mal, ganz ehrlich, du hast doch nur Angst vor der Zukunft. Bist doch einfach nicht veränderungswillig. Du sitzt doch hier nur gefesselt auf dem Stuhl und hast gerade auf den Schädel bekommen. Aber wer weiß, was auf dich wartet. Das kann doch alles ganz super sein. Was regst du dich denn so auf? Was beschwerst du dich denn hier bei mir? Du kannst dich ja nicht beschweren. Du weißt doch gar nicht, was passiert. Du hast doch einfach nur Angst vor Veränderung. Diese Veränderung, dass du jetzt hier sitzt, ja, faul und dröge und hier irgendwie mit YouTube-Publikum sprichst, ja.
Kann sich ja noch zum Guten wenden.
Das ist ja alt. Mit der Baseballkeule auf dem Schädel und mit einer Kappe über dem Kopf in der Fabrikhalle angestrahlt zu werden von einem großen Leuchter, das ist doch ganz modern. Das ist jetzt modern. Willst du denn stehen bleiben in dieser alten Zeit? Willst du einfach da sitzen und YouTube machen? Kann doch nicht sein. Da würdest du doch auch sagen, sag mal, hast du so noch alle oder was? Die haben mir gerade auf die Fresse gehauen, die haben mich hier entführt, ich bin hier gefesselt, das ist scheiße. Und da gibt's auch keine Diskussion. Das ist anders, das ist neu, aber es ist scheiße. Und genau das Gleiche ist es mit der grünen Politik auch. Anders, neu, scheiße. Wir haben es versucht, wir haben es für schlecht befunden, für ganz, ganz, ganz schlecht. Jedem in Deutschland geht es schlechter, die Wirtschaft geht im Bach runter, Umwelt, wir sind der zweitdreckigste Energieerzeuger Europas, hinter Polen. Polen ist noch ein bisschen weiter als wir. Ansonsten sind wir der zweitdreckigste. Unsere Ökobilanz ist die größte Katastrophe ever. Und wer ist dafür verantwortlich? Genau, der Herr Habeck. Der Mann, der angetreten ist, um alles sauber zu machen. Er macht
aber
alles
der sagt ja immer, er ist noch nicht fertig.
Ja, genau.
Jetzt sagt immer, das ist Putin gewesen und Corona hat heute auch
Kai, ganz
gesagt.
ehrlich, guck mal, der Michelangelo hat dich entführt, ja? Der Rudi hat das Ding gefahren, die Baseballkeule war vor Michi, aber ich bin doch der Bernd. Du kannst doch nicht anfangen, dich jetzt zu beschweren und für das Neue, ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich habe noch einiges vor. Ich möchte dir zum Beispiel gerne die Fußnägel abschneiden. Und dann möchte ich dir rechts und links, möchte ich dir so einen Ball in den Mund stecken und dir rechts und links Backpfeifen hauen. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich habe noch ganz viel vor. Und am Ende, lieber Kai, wird es dir besser gehen. Und ich sage dir auch, warum es dir besser gehen wird. Weil, wenn ich dich erst mal 47 Mal zusammengeschlagen habe, ja, wenn du keine Zähne mehr hast und ich dir drei Zehen abgetrennt habe an deinem Fuß, ja, und du kommst dann frei und bekommst ein Toastbrot mit Marmelade,
Da freust du dich.
dann wird das das leckerste Toastbrot deines Lebens sein und du wirst ganz glücklich sein, wie du in deinem Leben vorher noch nie glücklich warst, dass der Scheiß endlich vorbei ist.
Man könnte den Eindruck haben, du hast das alles durchgespielt. Das ist drehbuchreich erzählt.
Und ich habe es nicht mal vorbereitet, mir fällt es einfach so ein, weil es so offensichtlich ist.
Echt, ich habe neulich einen Wirtschaftsmann gehört
Ja.
aus Baden-Württemberg. Ich spitze ja dann immer die Ohren. Der wurde auch gefragt, ja, wie ist es denn mit der Wirtschaft? Und hat er gesagt, ja, was soll ich sagen? Also in Baden-Württemberg, wir waren mal mit Bayern zusammen, das führende Land in der Wirtschaft, ist kaputt, ist alles völlig kaputt. Und es ist nicht nur ein bisschen platt, es ist total platt. Wir sind die Letzten und ich höre von vielen Fabrikunternehmern, entweder sourcen sie ihre Fabriken aus. Oder sie gehen ganz aus, sie wandern aus. Es gibt auch viele Leute, die auswandern. Also das finde ich schon spannend.
Ja, aber genau, auswandern. Es gibt 1,2 Millionen Menschen, die über eine Mio haben in Deutschland, die weg wollen aus Deutschland, die überlegen, wie sie wegkommen. Die haben nicht eine Mio auf dem Konto, sondern die haben eine Mio an Werten sozusagen, aber die überlegen, hier wegzukommen, weil es alles, was sie haben, ob das jetzt Häuser sind, ob das Autos sind, ob das Firmen sind, alles ist jeden Tag ein bisschen weniger wert. Wir werden hier komplett ruiniert. Und die gute Nachricht ist, in der schlechten Nachricht, egal wer demnächst regiert, das wird nichts ändern. Und das Tolle ist das,
Ja.
dass Herr Scholz zum Beispiel, das ja, muss ich mir vorstellen, der Scholz, ja, der stellt sich hin und sagt, wir haben schwere Aufgaben vor uns, ich bin der Einzige, der es kann. Ich meine, wie verstreicht, stell mal vor, du hast in Mathe fünfmal eine Sechs geschrieben. Und dann gehst du zum Lehrer hin und sagst, Abitur für mich kein Ding, in Mathe schreibe ich eine Zwei. Dann sagt er, bist du sicher, dass du eine Zwei, weil du hast nur Sechsen geschrieben bis jetzt. Der Einzige, der es kann in Mathe, bin ich. Da wird doch der Lehrer sagen, mein Freund, du bist ein Fall für die Klapse. Aber das ist so. Das sagen die allen Ernstes.
Ja, ich habe gerade hier, ich habe gerade hier, ich zitiere ja gerne Texte. Moment, muss mal eben gucken, ob ich den kriege. Da wirst du dich freuen, weil der Text passt echt hundertprozentig. Moment, das müssen wir dann vielleicht rausschneiden. Nee, ich finde das nicht jetzt auf die schnelle Shit.
Ich könnte die Zeit überbrücken, indem ich das erzähle, dann kannst du in Ruhe suchen.
Ja, mach mal.
Meine Damen und Herren, diese Sendung ist auch eine Sendung, in der man etwas lernen soll. Gerade ist Herbst und im Herbst liegen draußen unter den Eichen, liegen die Eicheln. Die Eicheln sind meistens in so kleinen Hütchen. Kennt ihr diese kleinen wunderbaren Hütchen, diese lustigen Hütchen? Die kann man nicht nur nehmen, um einem Kastanienmännchen ein Hütchen aufzusetzen, sondern mit diesen Dingern kann man pfeifen, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. Das wissen die wenigsten. Ich weiß es und ich zeige euch hier und jetzt, wie das funktioniert. Wie kann man mit diesem Hütchen pfeifen? Und zwar wie folgt. Ihr nehmt die beiden Daumen, ich zeige das mal hier so, die beiden Daumen, die tut ihr da so rüber, dass hier ein Dreieck entsteht. Seht ihr dieses Dreieck? Kann man das sehen?
Das kann
Ein
man.
Dreieck. Und jetzt bläst man hinein. Pass auf.
Was? Du musst dich daran gehen. Nee, jetzt ist er weg. Einmal hat es gepiept. Nee, hört man nicht mehr. Man sieht
Das
dich
wird
lieblos blasen.
rausgefiltert. Das wird rausgefiltert tatsächlich von der Gerätschaft, aber man kann damit so laut pfeifen, also selbst so kann man nicht so laut pfeifen wie so. Das ist das Geilste, was es gibt. Wichtig ist dieses Dreieck und dann von
Bisschen
oben
höher
rein.
halten, halt mal ein bisschen höher. Ja, so. Also, ja. Ja, habe ich gehört. Jetzt kam es durch. Sehr schön. Weil ich hatte das ja nicht gesehen. Ich habe ja den Text gesucht und ich habe den Text auch gefunden. Moment,
Das
ich möchte.
ist das wirkliche Talent, was wir haben, dass wir unvorbereitet plötzlich irgendwelche Geschichten erzählen können.
Ja, genau. Das macht es nämlich aus. So, pass auf, der Text. Der passt nämlich, aber wir sprachen ja vom Chaos, haben wir gesprochen, ne? Das Chaos all um
Ja.
uns. Das ist ein Lied, was ich in der Show singe. Text geht los. Wir sind am Ende, die Liebe ist vorbei, alles ist kaputt, renn davon und schreien. Wir haben die Bombe beide gehört, du hast mich vernichtet und ich habe dich zerstört. Du hast mein Herz in Schutt und Asche gelegt, ich habe deine Seele in drei Teile zersägt. Du willst mein Gesicht nie wieder sehen, ich will dich vergessen, es gibt nichts zu verstehen. Und dennoch und trotzdem nach all der verlorenen Zeit gibt's doch eins, was uns bleibt, wir sind beide gegen Nazis. Unsere Band ist am Ende, uns fällt nichts mehr ein. Wir haben es versucht und wir lassen es sein. Wir waren eine Kirche und eine Gemeinde. Wir waren mal Freunde und jetzt sind wir Feinde. Wir wollten begeisterte Massen beschallen. Jetzt spielen wir in kalten und halbleeren Hallen. Ich kann euren Anblick schon lang nicht mehr ertragen. Wir wünschen einander die Pest an den Kragen. Und dennoch und trotzdem nach all der verlorenen Zeit gibt's doch eins, was uns bleibt. Wir sind alle gegen Nazis. Unser Land ist am Ende, die Lichter gehen aus, wir tragen Masken und keiner geht mehr raus. Die Stimmung ist im Keller und die Miete ist krass. Also gehen wir ins Netz, da regiert der Hass. Sex, Essen und Freundschaft kommen voll digital. Wir gehen manchmal wählen und haben keine Wahl und sowieso kein Geld, egal wie viel wir sparen. Doch wir dürfen auf der Autobahn 300 Sachen fahren und dennoch und trotzdem nach all der verlorenen Zeit gibt's doch eins, was uns bleibt. Wir sind alle gegen Nazis. Unsere Welt ist am Ende, der Meeresspiegel steigt, der Regenwald brennt und der Ozean schweigt. Der Mensch heißt Mensch und der Traum ist aus. Wir stecken da drin und kommen nicht mehr raus. Die Hoffnung ist tausendmal im Mittelmeer ertrunken. Das Eis ist geschmolzen und der Dampfer gesunken. Die Stunde hat geschlagen und die Tage sind gezählt. Der Drops ist gelutscht und die Banane geschält. Und dennoch und trotzdem nach all der verlorenen Zeit gibt's doch eins, was uns bleibt. Wir sind alle gegen Nazis.
Wunderbar. Wo kommt dieser feine Text wohl her?
Der feine, weißt du, woher ist er? Ich kann es antworten, der ist jetzt von Theodor Shitstorm.
Ah, ja, wusste ich doch, dass das ein berühmter Autor ist, siehst du?
Genau. Theodor Shitstorm hat das gemacht. Und das ist die Band von Dietrich Briggemeier heißt der, ne? Der Mann, der allesdichtmachen.de gemacht hat, diese Aktion allesdichtmachen.de.
Ja.
Wer ist das? Ja.
Das ist ein sehr schöner Text. Das Wichtigste ist, dass wir alle gegen Nazis sind. Das
genau.
Ist klar. Dass wir wenigstens einen gemeinsamen Nenner haben. Apropos gegen Nazis. Heute Abend gehe ich zu einer Veranstaltung, wo 1000 Leute sind.
Aha.
Ja. Und ich
und
glaube,
das ist eben auch eine Demo gegen rechts. Nein, dann wären es ja 5000.
Ja, nee, da wären es 250.000 in Hamburg. Weil sobald du irgendwo, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und krähe rum, Demo gegen rechts, habe ich 250.000 Leute, die so blöd sind, dass sie nicht mal fragen, was das überhaupt soll. Und die das Ach. Nicht hinterfragen, die auch nicht sich interessieren, wofür man eigentlich wirklich ist. Die auch
sie
keine
bekommen, die machen doch gar keine...
Handyfoto gegen rechts und dann nehmen sie noch die ukrainische Botschafterin mit, damit sie ganz große Kredibilität haben. Und dann war es das so.
Ich stelle mir das so lustig vor, der sagt dann, Sie verkaufen doch Pfannkuchen, Sie demonstrieren doch gar nicht. Ja, aber ich verkaufe die Pfannkuchen gegen rechts.
Auf jeden Fall. Gegen rechts. Und ich gebe das Wechselgeld nur links raus. Ja, auf jeden Fall gehe ich heute zu einer Veranstaltung, nämlich 50 Jahre Ritze.
Ach, das ist ja doll.
1000 geladene Gäste. 1000 geladene Gäste. Und ein großes, spektakuläres Pferdegespann von Hacker Pschorr. Das da vorfahren wird und das Bier bringen wird, denn die Ritze, das wissen die wenigsten, hat kein Holsten und kein Astra, sondern traditionell schon immer Hacker Pschorr aus dem Paulaner-Konzern.
Ach, das ist ja doch. Und meinst du denn, dass du den Spielbudenplatz hier aussiehst oder ist der zu klein? Meinst du, der ist auch geladen? Der ist bestimmt geladen, oder?
Wenn er geladen ist, dann wird er einen peinlichen Abend haben, dafür werde ich sorgen.
Und sonst geht doch einfach 10 Minuten später hin, dann ist er schon besoffen.
Ich glaube, ich tatsächlich weiß ich nicht, ob Sie den einladen. Ich glaube, dass, wobei, man weiß nicht, Carsten ist ja ein mildtätiger Mensch sozusagen auf die alten Jahre. Vielleicht hat er ihn eingeladen, ich weiß es nicht. Aber wenn wir ihn da sehen werden, werde ich jede Peinlichkeit werde ich springen lassen. Wie beim letzten Mal, weißt du, wo ich das letzte Mal getroffen habe?
Ja, die Geschichte ist total herrlich.
Schön beim Musical nochmal gesagt, dass er noch Schulden bei mir hat und so, das war sehr schön.
Eigentlich ein schönes Schlusswort, ne?
Eigentlich sind wir denn, ach, wir machen gar keine 100 Minuten heute.
Ne? Heute machen wir keine 100. Wir haben viele Komplimente bekommen, aber nachdem ich gestern, ich habe gar nicht gedacht, dass den Leuten das so gut gefällt. Ich habe eher gedacht, dass die Leute sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, aber das war zu lang. Aber die kriegen irgendwie nicht die Nase voll von uns. Und das freut mich natürlich. Also das ist so wie
Wir
wir
haben
ja.
ja zumindest, also zumindest wenn du es im Hintergrund laufen hast, haben wir durchgehend auch geschwätzt. Wir hatten keine Löcher, das muss man so sagen.
Ja. Echt, muss ich auch sagen. Ich hatte ja gestern nur 53 Zuschauer, allerdings sehr, 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 sehr tolle Zuschauer. Heute spiele ich in Koblenz im Café Hahn und da ist es voll und da freue ich mich. Ja. Ja, und wo spiele ich denn morgen? Warte mal, morgen spiele ich in Krefeld. Da freue ich mich auch. Und dann geht es, ach, da bin ich gespannt. Es geht dann am Samstag ins Senftöpfchen. Da ist meine Show aber unter dem Motto, in Köln findet doch das Comedy Festival statt. Früher hieß das RTL Comedy Festival, heißt es jetzt nicht mehr, es heißt jetzt nur noch Comedy Festival. Und da bin ich, da muss ich echt aufpassen, wenn ich da auf die Bühne gehe, weil das mein Auftritt im Rahmen des Comedy Festivals stattfindet. Und da werden bestimmt irgendwelche Leute sein, die dann so sagen, na, wollen wir mal uns mal angucken, was Kay da so macht. Und ja, dann kann das natürlich sein, ich kritisiere das ja schon mal, die Comedy-Szene. Mal
Also ich
gucken,
denke, was
wie ich
wichtig
damit
ist
zurechtkomme.
da, wichtig ist, dass du ein Zeichen setzt. Und zwar im Zweifel gegen rechts. Ich würde schon mal jeweils die linken Seiten aus dem Telefonbuch vorlesen einfach. Dann hast du einen Inhalt, wo du sicher bist, dass du genug Material hast. Bist es nicht anstößig. Einige sind tot, die du erwähnst, das mag sein. Aber dann bist du auf der sicheren Seite. Und kannst gleichzeitig sagen, das war ein bisschen, das war auch gegen rechts, weil du hast ja nur linke Telefonbuchseiten
Ja,
vorgelesen.
sehr schön, sehr schön, gute Idee. Also heute so wie, ich hatte vorhin eine tolle Idee für ein neues Plakat, fällt mir gerade noch ein. Und zwar habe ich neulich, ach so, ich habe den Applaus gepostet, den ich bekommen habe im GOP Hannover. Das war total ausverkauft und da gehen auch so, was weiß ich, 300 Leute rein, 400 Leute. Und es war tosender Applaus und total toll. Ich habe in Hannover eine super Fangemeinde. Ach, ich soll noch erwähnen, in Bad Bevensen habe ich auch eine tolle Gemeinde. Da hat mich eine Frau angesprochen. Leider weiß ich deinen Namen nicht mehr, liebe Frau, liebe Zuhörerin, aber, oder Zuschauerin. Aber die hat gesagt, du könntest ja auch Bad Bevensen mal erwähnen. So, da war ich letzte Woche auch und das war super toll. Das war ein schöner Abend. Und in Hannover war ich eben auch und da war es auch toll. Und den Applaus habe ich gepostet. Und was ich toll fand, war der Kollege Vince Ebert. Der hat dann unter meinen Applaus, also unter den Applaus, den ich bekommen habe, hat er geschrieben, du bist eben ein altes Zirkuspferd. Und ich hab mich da sehr darüber gefreut, weil ich mich auch so sehe. Und deshalb habe ich mir jetzt überlegt, ich könnte ja mal ein Plakat machen, da kommt nicht mehr Comedy drauf, weil Comedy ist tatsächlich echt mittlerweile abturnt, weil es so viele Kack-Comedy-Comedians gibt. Darum ist das kein gutes Label. Und ich habe mir überlegt, ich mache so ein Plakat, weißt du, wo ich mit riesigen Zähnen wie so ein
Ja.
Pferd. Und dann nennen wir das Kay Ray, keine Comedy, Zirkuspferd. Weißt du so?
Ja.
Und dann noch so ein political korrektes Zeichen durchgestrichen oder wie die mit diesen Hakenkreuzen einen Mülleimer schmeißen oder so. Aber ich freue mich jetzt so auf das Plakat. Ich möchte gerne aussehen wie ein Zirkuspferd auf diesem Plakat. Freue ich mich.
Ja, ich würde noch kurz sagen, ich spiele jetzt gleich, wie gesagt, in der Ritze. Danach spiele ich an meiner Frau. Und
Sehr schön.
Außerdem möchte ich dir sagen, und das ist ja das Kernthema unserer ganzen Geschichte heute gewesen, in Amerika, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, gibt es kein Bad Bevensen.
Echt, das gibt's nicht, ne? Das,
Nein,
da
gibt es
gibt's
nicht.
ja sonst alles, ne?
Ja, aber
In
es gibt
Amerika gibt's
nicht,
New
Bad
York.
Bevensen gibt es tatsächlich nur in Bad Bevensen. Und ich muss sagen, das Bad Bevensen, was ich kenne, ist das beste Bad Bevensen, was es auf der ganzen Welt gibt.
Das ist ja doll. Also, guck mal, aber da habe ich auch wieder was gelernt über Amerika, muss
Ja.
ich sagen, ne? Also, ja. Sehr, das war noch ein perfektes Schlusswort, ne? Ich würde sagen, viel Spaß. Wir sehen uns in deinem Studio. Nächste Woche bin ich zu Hause.
Machen wir das.
Tschüssi.